Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich heute mit Burkhard Müller-Ulrich.
Mein Gast heute ist der AfD-Politiker Markus Frohnmeier, Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der Fraktion und jetzt ganz wichtig Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, die am übernächsten Wochenende stattfindet. Guten Tag, Herr Frohnmeier.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Herr Frohnmeier, wir wollen in dieser Sendung viel Privates und möglichst wenig Politisches hören, obwohl natürlich klar ist, dass sich das nicht wirklich trennen lässt, aber wir wollen es versuchen. Gibt's in Ihrem jetzigen Leben eigentlich überhaupt Menschen, mit denen Sie so reden, dass Politik keine Rolle spielt?
Das ist zugegebenermaßen ziemlich schwierig, weil der Private häufig auch mittlerweile politischer geworden ist. Und weil die Politik so stark auf das alltägliche Leben der Bürger einwirkt, dass es im Grunde immer irgendwann zu dem Thema kommt. Wahrscheinlich geht es einem da so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Anwälten oder Personen, die bestimmten Tätigkeiten nachgehen, die werden ja im Freundeskreis und Bekanntenkreis dann auch immer nach der Expertise durchfragen.
Und hinterlässt das irgendeinen Hunger? Also versuchen Sie, dem gegenzusteuern, weil man hat ja doch manchmal das Bedürfnis, sich mit jemandem auszutauschen, ohne dass es ständig um politische Fragen, um Umwelt, um dies, um jenes geht, sondern einfach, dass man mal privat schwätzen kann.
Also ein Hunger ist da nicht. Das findet ja auch statt. Also mein ganzes Team arbeitet mittlerweile seit ja, teilweise 10 Jahren mit mir zusammen. Manche kenne ich auch aus der Zeit vor dem Bundestag. Und das ist immer eine ganz gesunde Mischung aus dem Privaten und dem Politischen.
In wenigen Stunden werden Sie 35. Wie verbringen Sie Ihren Geburtstag?
Wie verbringe ich meinen Geburtstag? Ich bin an diesem Abend bei der BNN auf dem Wahlforum und sitze da mit Herrn Hagel und Herrn Özdemir und hoffentlich einem charmanten Journalist der BNN auf dem Podium und diskutiere über Baden-Württemberg.
Na dann viel Spaß damit. Sie sind dann genauso alt wie Ulrich Siegmund, der andere junge Hoffnungsträger der AfD, der im Herbst in Sachsen-Anhalt antritt und reelle Chancen hat, Ministerpräsident zu werden. Mir fällt übrigens auf, dass Sie beide Bart tragen und damit noch immer zu einer Minderheit deutscher Politiker gehören. Was bedeutet der Bart für Sie? Hatten Sie den schon seit Ihrer Jugend?
Eigentlich nicht, aber ich dachte mir, wenn ich schon keine Haare mehr habe auf dem Kopf, warum dann nicht vielleicht im Gesicht? Also ich finde, es kam halt irgendwann so und ich mag meinen Bart und trage ihn auch gerne.
Hat Ihnen das irgendjemand geraten? Also ich will nicht lange drauf rumreiten, aber Styling-Fragen sind natürlich auch ein bisschen wichtig im öffentlichen Auftreten, gerade für Politiker, würde ich sagen. Also war das auf Ihrem Mist gewachsen?
Nein, dazu hat mir niemand geraten. Aber ich habe selber in der Tat schon ein, zwei jüngeren Kollegen gesagt, lass mal den Bart dran, weil es schon manchmal ganz schwierig ist, wenn sie sehr jung in den politischen Betrieb einsteigen, von älteren Kollegen auch für vollgenommen zu werden. Das fängt manchmal schon mit dem Optischen an. Es gibt bei mir Kollegen, wenn die keinen Bart tragen würden, dann würde man wahrscheinlich denken, die sind 17 oder 18.
Also der Bart macht seriös, sieht man ja an Söder, ne?
Ja gut, ein Bart alleine kann eigentlich seriös machen, sieht man ja an Söder.
Ja, oder Habeck oder Hofreiter. Aber es gibt, glaube ich, statistisch weniger Bartträger als Glattrasierte in der Politik. Gut, da ich Ihren Geburtstag schon erwähnt hatte, Sie sind in Rumänien geboren, in der kleinen Walachei, in einer Stadt namens Craiova. Haben Sie überhaupt noch Verbindungen dorthin?
Ich war seither tatsächlich nicht mehr da und habe das irgendwann mal vor, mir in aller Ruhe die Zeit zu nehmen, um Craiova und auch die Region zu besuchen. Ich bin an sich sehr offen damit aufgewachsen. Also meine Eltern haben das großartig gemacht. Es gibt ein Album und in diesem Album wurde quasi die gesamte Reise dokumentiert und auch die Adoption. Und das ist etwas sehr Schönes.
Genau, jetzt haben Sie Eltern erwähnt und Adoption gesagt. Und da gibt es einen Punkt, vielleicht könnten wir den noch ein bisschen genauer ausführen. Ihre leiblichen Eltern kennen Sie nicht.
Die kenne ich nicht, genau.
Wissen Sie, ob die noch leben?
Das ist mir nicht bekannt.
Das ist ja ein Punkt, also Sie gehen da so schnell und leicht drüber hinweg, wo man sich fragt, was bedeutet das für einen Menschen, wenn er seine Eltern nicht kennt? Das ist ja ein Schicksal, was nicht so viele haben. Und es gibt eine Waisenforschung, also mit AI, die natürlich der Frage nachgeht, was heißt das für einen Menschen, wenn er weiß, dass er zwar in einem behüteten Elternhaus aufwächst, das sind dann ihre Adoptiveltern, aber dass das nicht die richtigen Eltern sind. Denken Sie da viel drüber nach?
Nein, eigentlich gar nicht. Und ich weiß nicht, was die Forschung sagt, aber ich muss ganz offen sagen, ich hatte nie das Bedürfnis oder das Gefühl, dass da irgendwas fehlt. Ganz im Gegenteil. Also ich bin wahnsinnig liebevoll aufgewachsen, behütet, ja, fast schon malerisch auf die Gegend, Walderstadt und der Ortsteil Schaffhausen, Apfelwiesen, ländlicher Raum. Es war eine schöne Jugend und eine noch schönere Kindheit. Also ich hatte da nie irgendwie den Eindruck, dass was fehlt.
Also waren Sie als Baby da in einem Kinderheim, als diese Adoption erfolgte? Wie haben Ihre Eltern Sie gefunden, also Ihre Adoptiveltern?
Das war so, dass ich in der Tat in einem Kinderheim war und dass eher durch Zufall meine Eltern von mir erfahren haben. Da ging es zunächst um die Adoption meiner Zwillingsschwester. Und meine Eltern haben dann mehr oder weniger über das Personal durch Zufall erfahren dort, dass die Schwester quasi noch einen Bruder hat.
Mhm.
Und das ist ein großes Glück gewesen, weil in dem damaligen Rumänien wurde doch schon sehr stark getrennt. Da wurde geschaut, welche Kinder haben hohe Überlebenschancen und welche eher nicht ganz so hohe. Es war ein quasi Hospitalismus.
Ja, das ist ja in der Zeit nach dem Umsturz gewesen in Rumänien. Und ich erinnere mich, man hat auch bei uns in der Presse Berichte gelesen und schreckliche Fotos gesehen über die Zustände in den Kinderheimen in Rumänien. Waren Sie ein solches Kind, was da also ums Überleben kämpfte? Das heißt, waren Sie auch kränklich?
Also, das ist, sage ich mal, doch jetzt so ein Bereich, da haben jetzt auch die Eltern nicht so viel mit einem darüber gesprochen.
Mhm.
Richtig ist, dass man schon gucken musste, dass man mich da wieder, wie soll man das sagen, hinkriegt. Ich meine, die Bilder und die Berichte sind Ihnen ja bekannt. Da gab es so Fälle wie Chiquete und so weiter. Also die Zustände in den Kinderheimen waren dort erbärmlich und da wurde eben getrennt. Da hat man ganz klar gesagt, da gibt es Kinder, die haben höhere Überlebenschancen und andere weniger hohe. Und ich bin Gott dankbar und auch meinen Eltern, dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, hier in Deutschland und auch in Bad Württemberg aufzuwachsen.
Also da kam dann dieses deutsche Ehepaar, wollte erst ein Mädchen, dann hat man gesagt, ah, da gibt es aber auch noch einen. Und die haben dann gesagt, ja, geht auch, wir haben noch Platz. Und dann sind sie Schwabe geworden. Was sind Ihre frühesten Erinnerungen?
Oh je, also ich bin tatsächlich ein Mensch, der wirklich schlecht darin ist, sich so weit zurückzuerinnern. Die letzten Jahre auch meines Lebens war ich ganz überwiegend damit beschäftigt, die Gegenwart und die Zukunft zu managen. Und mir fällt das immer wieder mal auf, wenn Leute über ihre Kindergartenzeit sprechen oder Schulzeit, die frühen Jahre, die ersten Erinnerungen, dass da bei mir gar nicht so viel kommt.
Mhm.
Also ich könnte Ihnen jetzt nicht mal konkret ein Beispiel nennen.
Und ab wann würden Sie sagen, setzt dann das ein? Also die Schulzeit, die erinnern Sie schon?
Was mir sehr gut erinnerlich ist, ist natürlich die Zeit mit den Großeltern, auch als Vierjähriger, Fünfjähriger. Da wurde ich auf dem Mofa mitgenommen, dann schon mal Hühner füttern gegangen und es gab eine kleine Landwirtschaft, also Kartoffeln stecken und Äpfel auflesen und genau an all diese Dinge kann ich mich ganz gut erinnern. Das war schön.
Wie war das in der Klasse? Waren Sie beliebt oder saßen Sie abseits? Wie ist Ihr Verhältnis zu den Kameraden? Gibt es da eigentlich noch etwas, was bis in die heutige Zeit zurückreicht?
Also von der Grundschule wahrscheinlich nicht mehr. Wobei ich neulich eine ehemalige Mitschülerin getroffen habe, die sich jetzt heute auch bei uns engagiert. Es war sehr schön. Durch Zufall habe ich das erfahren, dass wir ja zusammen in der Grundschule waren. Aber ich glaube, ich war ein ganz normales Kind. Also ich hatte da jetzt nicht den Eindruck, dass ich irgendwie der Klassenclown war oder ganz herausragend beliebt oder so etwas, sondern einfach normal.
Einfach normal. Sie sind ja relativ klein von der Körpergröße hier. Da wurden ja auch Witze gemacht. Irgendjemand hat das Wort Kampfzwerg für Sie erfunden. Wir wollen jetzt gar nicht forschen, wo das herkommt. Aber ich weiß, habe es gelesen, 1,70 Meter groß, aber robust. Und dieses Robuste steht ein bisschen im Gegensatz zu dem, was Sie am Anfang doch so schwächlich waren.
Ja, gut, ich hatte jetzt irgendwie ein Problem damit, dass ich nicht 1,80 Meter oder 90 groß bin. Das hat mich jetzt im Leben auch weniger beschäftigt.
Ist Ihre Zwillingsschwester auch klein?
Nein, die ist tatsächlich größer. Ansonsten würde ich sagen, dass meine Eltern dafür gesorgt haben, dass ich ganz gut verspannen konnte. Also ich bin da jetzt auch nicht so dramatisch, was die Vergangenheit anbelangt, sondern ich freue mich. Im Leben hat es mir nie an was gefehlt und ich bin ein sehr zufriedener und glücklicher Mensch.
Um nochmal ganz kurz zu diesem Spitznamen Kampfzwerg zurückzukommen, der Kampf daran, das setzt sich ja fort. Also Sie sind kämpferisch, Sie sind in die Politik gegangen, Sie bewegen was, Sie halten auch was aus, das gehört ja auch dazu. Wie war das denn in der Schule? Haben Sie gerauft? Also wird ja auch mal gemacht in der Schule. Und sind Sie dann derjenige, der eher weggelaufen ist oder der auch mal zurückerteilt hat?
Ach klar, das war damals ganz normal. Da durften Jungs ja auch miteinander raufen. Und ich war jetzt nie jemand, der ausgewichen ist oder der sich weggeduckt hat. Ich habe dann Rugby gespielt. Und
Rugby?
Ja, war auch relativ, auch wenn man es heute nicht mehr so sieht, jemand, der gerne Sport gemacht hat. Also zwei, dreimal die Woche.
Ja, aber Rugby ist natürlich so ein Sport, da geht es wirklich zur Sache, ne?
Stimmt, ja. Nee, ansonsten, bei mir war alles, wie gesagt, normal. Eine sehr schöne und ausgeglichene Kindheit, einen wirklich netten und liebevollen Freundeskreis und Bekanntenkreis. Und nach oben, glaube ich, ist die Motivation ja auch so ausgeprägt zu sagen, Mensch, ich möchte mich auch dafür einsetzen, dass das, was man selber hat und erleben konnte, für die eigenen Kinder bewahrt wird.
Haben Sie Kinder?
Ja. Meine Kleinste ist 4 Jahre alt, die Emma, und mein Großer ist 8, der Oliver. Das ist wirklich der Antrieb jeden Tag. Ganz tolle Kinder. Wundervoll.
Diese Kinder haben Sie von einer Frau, die Russin ist, wenn ich richtig informiert bin?
Korrekt.
Wie haben Sie sich kennengelernt?
Wir haben uns bei einem Wirtschaftsforum kennengelernt in Jalta. Und das war so 2016, 2017.
Und das war Liebe auf den ersten Blick?
Ich nehme an.
Naja, Sie müssen es wissen. Ich war nicht dabei.
Ja, ich weiß es. Ich kann da einfach nur für mich sprechen. Genau. Ich bin aber jemand, der das Familiäre jetzt nicht so nach außen trägt. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach bei AfD-Politikern. Und dieser Tage, das kriegen Sie ja vielleicht mit, muss man sich ja sogar dafür rechtfertigen, wenn man qualifiziert ist und alle Fähigkeiten mitbringt, aber den falschen Familiennamen hat, dass man dann im selben, in Anführungszeichen, Unternehmen oder in derselben Partei wie der eigene Mann arbeitet.
Ja,
das
klar.
Sind schon verwunderliche Zustände.
Ja. Gut, gehen wir zurück zur Schule. Danach kam dann ein Studium. Sie hatten Abitur gemacht und dann was studierend?
Ich habe dann in Tübingen angefangen, Rechtswissenschaften zu studieren. Das hat mich immer interessiert. Ich habe dafür gebrannt. Ich war da, glaube ich, auch ganz gut drin. Bin dann aber gleichzeitig ja in die AfD voll eingestiegen, die Partei angefangen mit aufzubauen, habe Vollzeit gearbeitet, zuletzt dann als Pressesprecher für die damalige Parteichefin. Bin dann in den Bundestag gewählt worden und habe dann leider mit 27 einen Herzschlag erlitten. Und das war natürlich schon einschneidend, wenn Sie da auch Vater geworden sind. Und da geht Ihnen viel durch den Kopf. Ja, was kann man eigentlich alles gleichzeitig machen? Dann musste ich Prioritäten setzen und konnte mein Studium leider nicht abschließen. Das ist sicherlich etwas, was ich bedauere. Aber auch ich muss dann lernen, Prioritäten zu setzen. Und der Kopf will manchmal alles, aber irgendwann geht's halt nicht mehr. Und Vollzeit arbeiten, Familie gründen, in den Bundestag gewählt zu werden, das Mandat dort ernsthaft und aufrichtig zu begleiten und dann noch auf Staatsexamen studieren, das war halt ein bisschen zu viel.
Also Herzinfarkt mit 27 ist wirklich ein Ding. Das heißt, Sie sind zusammengebrochen, Sie hatten diese typischen Schmerzen in der Brust und wurden eingeliefert, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ich war in einer Interviewsituation, das werde ich nie vergessen, und habe dann gemerkt während des Interviews, dass es mir immer schwerer auf der Brust wurde. Und daraufhin hat man dann mit dem Fahrdienst mich so schnell es halt ging in die Charité gebracht. Und dann reißt auch zugegebenermaßen die Erinnerung ab.
Denken Sie da bei jedem Interview dran, also auch jetzt in unserer Situation?
Nein, ich habe gelernt, damit zu leben. Ich behaupte, ich bin heute auch wieder sehr gesund und wahrscheinlich auch außerordentlich belastungsfähig. Ich gehe in diesem Wahlkampf wirklich an meine Grenzen mit über 70 Terminen bis zur Wahl. Und ich habe aber natürlich, so geht es wahrscheinlich allen, wenn da heute auch Betroffene zuhören, die ersten Monate mich sehr schwer getan. Da ist dann jedes Ziehen, jedes Stechen etwas, was einen nervös macht.
Ja.
Sie sind dann mit einem Blutdruckmessgerät unterwegs und man macht sich viel Gedanken.
Es ist ein Damoklesschwert, ne?
Das wirklich Schlimme danach, das ist damit zu leben und umzugehen.
Und dieses Umgehen bewirkt ja bei vielen eigentlich, dass sie so ein bisschen mit gebremstem Schaum leben. Das kann man aber jetzt von Ihnen gerade nicht sagen, wenn Sie sagen, im Wahlkampf bis an die Grenzen. Jetzt wollen Sie auch noch während des Wahlkampfs in die USA fliegen.
Ja, korrekt. Also ich glaube, dass man an die Grenzen gehen kann, aber lernen muss, sich auch Erholphasen einzuplanen. Und das ist etwas, was ich früher nicht kannte. Das probiere ich heute doch ausgewogener zu gestalten. Ja, es kommt in diesem Wahlkampf wahrscheinlich ein bisschen zu kurz, aber ich versuche es trotzdem. Und der Flug jetzt in die Vereinigten Staaten ist ja Teil auch dieser politischen Auseinandersetzung, die wir in Baden-Württemberg beispielsweise führen, aber eigentlich auch in ganz Deutschland. Wir haben die Situation, dass die Amerikaner unsere wichtigsten Wirtschaftspartner sind, zumindest aus einer baden-württembergischen Perspektive. 30% der Autos und Autoteile gehen dorthin. Und ich erlebe von allen anderen Parteien, jetzt auch im Wahlkampf, dass sie insbesondere mit ihrem Anti-Amerikanismus auftreten. Da stehen die Grünen und die CDU mittlerweile der Linkspartei nichts mehr nach. Und ich war immer jemand, der gesagt hat, besser man redet miteinander, man tauscht sich aus. Ich habe mich jahrelang für eine Entspannungspolitik mit Russland eingesetzt. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, dass wir mit der amerikanischen Seite sprechen müssen, wenn es um Zölle geht oder eben auch um Wirtschaftskooperation.
Jetzt, wo es um Politik geht, merke ich, werden Sie gesprächiger. Die Sätze werden länger, ne? Okay, wir waren bei Schule und Studium eigentlich stehen geblieben. Sie haben Rechtswissenschaften in Tübingen studiert, haben Sie gesagt.
Mhm.
Aber Sie haben das nicht abgeschlossen dann.
Das war dann nicht möglich.
Weil schon zu viel politisch unterwegs war.
Ja, klar. Also wenn Sie dann irgendwie das alles so ein bisschen auf einen Punkt kumuliert, ne? Also mit der Arbeit damals, dann den Bundestag gewählt, dann bin ich Papa geworden, dann kam der Herzinfarkt und dann musste ich Prioritäten setzen.
Hm.
Und meine Priorität war dann, das zu tun, wo ich meiner Sicht nach am meisten auch bewirken kann. Und das war die politische Arbeit. Das eine bedeutet aber nicht, dass das andere völlig ausgeschlossen ist. Und ich bin jemand, der sagt, dass man im Leben eigentlich auch viele Dinge noch machen kann.
Bevor Sie in die AfD eingetreten sind, waren Sie bei der Jungen Union, ist das richtig?
Ich war eine Zeit lang auch mal bei der Jungen Union, genau.
Und was hat Sie dann dort abgeschreckt, beziehungsweise an der AfD angezogen?
Ja gut, die Junge Union war halt damals schon eine Partei, beziehungsweise Jugendorganisation einer Partei, die sehr angepasst war. Also in fast allen für mich damals relevanten Fragen hat sich ja auch die CDU-Position immer weiter von dem entfernt, was mir wichtig war. Das war schon mit Herrn Wulff, der meinte damals, der Islam gehöre zu Deutschland. Und dann der Bruch mit der Wehrpflicht. der Ausstieg aus der Kernenergie, viele, viele Dinge, die damals passiert sind. Und ich hatte den Eindruck irgendwann, dass diese Partei eigentlich keine bürgerlich-konservative Partei mehr darstellt und dass auch der Kampf gegen den Linksruck in der CDU, dass dieser Kampf im Grunde sich nicht mehr lohnt und verloren ist.
Studium, um es mal so zu sagen, Lernen überhaupt bedeutet ja etwas behalten. Also zunächst mal Fakten ansammeln, aufsaugen, abspeichern. Diese ganze Gedächtnisarbeit, die man auch in der Politik braucht. Jedenfalls, wenn man verantwortlich Politik machen will, da gehört Fachwissen dazu, da gehört ein gutes Gedächtnis dazu. Haben Sie ein gutes Gedächtnis?
In politischen Fragen schon. Ich glaube, im Alltäglichen würden manche sagen zu wenig, weil ich so ein bisschen dann auch ausfiltere. Also ich brenne für Politik, das ist etwas, was mich unheimlich bewegt, was mir auch Antrieb gibt. Und da, glaube ich, bin ich sehr genau mit dabei. Und ich behaupte jetzt auch mal ganz frech, dass ich in dem, was ich da tue, extrem gut bin. Es gab ja sehr viele Vorgänger, die auch beispielsweise in Baden-Württemberg politisch gestalten wollten, die Partei auch zusammenführen. Das sind Dinge, die vielen nicht gelungen sind. Und ich meine, dass mir das seit mehreren Jahren gemeinsam mit meinem Co-Vorsitzenden Emil Senze sehr gut gelingt.
Was sind diese Qualitäten, die Sie jetzt gerade an sich selbst, naja, gelobt haben oder unterstrichen haben?
Ich bin interessiert an Menschen und ich gehe auf Menschen zu. Und ich nehme mir die Zeit. Und da müssen Sie, wenn Sie auch eine Partei ordnen wollen und zusammenführen, sich diese Zeit nehmen, die Leute zu besuchen. Und ich bin wahrscheinlich ein Jahr lang durch Baden-Württemberg gefahren, habe mich mit allen unterschiedlichen Akteuren zusammengesetzt, wollte auch die Menschen hinter dem Politischen kennenlernen. Und das ist, glaube ich, schon was extrem wichtig ist, weil auf der Ebene kann man dann auch anfangen, zusammenzuführen. Wenn man Verständnis füreinander entwickelt, vielleicht auch die Person, den Mensch hinter dem Politiker kennenlernt. Und das war auch eine Aufgabe in der Partei. Das war spannend, es hat Spaß gemacht und es war dann auch von Erfolg gekrönt.
Das ist ja meine Aufgabe. Ich will ja gerade auch den Menschen hinter dem Politiker kennenlernen. Wie erkennen Sie jemanden, der vertrauenswürdig ist? Das ist ja gerade in der AfD, wo man umringt ist von Niedertracht und Feindschaften und Fallen auch, die gestellt werden. Extrem wichtig, dass man da ein Händchen für hat, dass man die richtigen Leute findet. Sind Sie ein guter Psychologe?
Ich will nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich nicht auch Fehler mache. Ich bin in den letzten 10 Jahren auch mit manchem zusammengekommen, wo ich mir die Frage stellen muss, ob ich da so richtig lag. Aber ich glaube, ganz überwiegend ist es mir gelungen, ein Umfeld zu organisieren, das sehr vertrauenswürdig ist. Und es ist schon so, Sie können nicht jemanden sehen und da sofort ein Urteil bilden. Häufig geht man auf dieser Ebene auch ins Miteinander, indem man einen Vertrauensvorschuss gibt. Das ist auch was, was ich bis heute so tue. Also es geht nicht ohne. Und dann ist es leider natürlich auch manchmal so, dass wenn man da in einen Vorschuss, in eine Vorleistung geht, dieses Vertrauen enttäuscht werden kann. Dafür muss man dann halt auch bereit sein. Ja. Das ist wie, wenn man Fragen stellt. Die stellt man ja nicht, wenn man nicht bereit ist, die Antwort zu hören. Und so ist es eben auch im Miteinander. Und ich bin aber ganz froh, dass die Leute, mit denen ich arbeite, Personen sind, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne, dass seit vielen Jahren eine gewachsene Zusammenarbeit und eine Vertrauensbasis gibt. Und mir war es immer ganz wichtig, dass ich mein Umfeld so organisiere, dass es Personen sind, die mich nicht in dem, was ich tue, immer nur ausnahmslos bestätigen, sondern auch Menschen, die sich trauen, Kritik zu üben. Und ich habe auch immer gesagt, ich muss jeden, der für mich fachlich tätig ist, für intelligenter halten als mich selber. Das darf ich denen nur nicht auf die Nase binden.
Und Sie haben gesagt, also Sie gehen ins Risiko, man muss bereit sein, Kredit zu geben zunächst mal, aber man kann auch enttäuscht werden. Und wenn das passiert, wie gehen Sie dann damit um?
Also schon so, dass ich jemand war, es hat mich angefasst. Ja, wenn Sie in so einer Partei mitmachen, da zum ersten Mal aktiv sind und dann kommt es zu Konflikten, das sind ja teilweise Dinge, mit denen haben Sie im in Anführungszeichen zivilen Leben erstmal nie zu tun. Und in Parteien ist es schon teilweise anders. Und das macht was mit einem. Und da braucht man dann irgendwann schon dickes Fell.
Sagen Sie mal ein Beispiel, also keine Namen oder irgendwas, aber so eine Situation beschreiben, von der Sie jetzt gerade gesprochen haben.
Also ich kann mich noch gut erinnern, in meiner Anfangszeit in der Partei, da hatte ich jemanden kennengelernt, mit dem ich auf Vorstandsebene, auf Ebene eines Kreisverbandes zusammengearbeitet hatte. Und man hat sich anfangs prima verstanden und dann kamen vielleicht die ein oder zwei ersten Meinungsverschiedenheiten und die wurden dann per Mail ausgetragen. Und jetzt ist es natürlich so, das ist schon was, was mir aufgefallen ist, gerade im Parteilichen, dass die Leute, wenn sie per E-Mail miteinander kommunizieren, dazu tendieren, viel härter oder undifferenzierter aufzutreten oder absoluter auch in dem, was sie schreiben. Wie wenn man halt miteinander schwätzen würde, gell? Und das ist schon was, was damals für mich irgendwie herausfordernd war. Ja, da hat man dann schon mal den ganzen Tag über das nachgedacht. Mensch, was ist denn da jetzt los? Und das ist ja jetzt unangenehm. Und im Laufe der Jahre nimmt man dann halt einfach zur Kenntnis, gut, es wird halt auch in unserer Partei jeden Tag irgendjemand geben, der nicht einverstanden ist mit dem, was ich mache oder wie ich politisch arbeite. Und man lernt das dann auch irgendwo von sich wegzuhalten. Es gab sicherlich auch Momente, die einen dann sehr betrübt haben. Es gibt einen Fall, da denke ich bis heute manchmal noch drüber nach. Personen, die man sehr, sehr wertgeschätzt hat und die dann aber vielleicht gehofft haben, dass man was politisch für sie bewegen kann. Aber sie können nicht für Dritte in Parteien Karrieren organisieren. Das müssen Leute schon selber hinbekommen und den Biss haben und auch bereit sein, mit der Basis der Parteien in den Austausch zu gehen. Das war auch nie meine Idee oder Vorstellung. Und wenn das jemand ihnen dann übel nimmt, den sie jahrelang kennen, schätzen, das tut dann schon weh.
Es braucht halt auch einen Killerinstinkt bei jedem Einzelnen, der Karriere machen will. Kann man es so sagen?
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Es ist doch eine Fleißarbeit. Also ich glaube, Sie müssen in einer Partei, wenn Sie dort politisch auch Wirkung entfalten wollen, jemand sein, der sich nicht zu fein ist, ja, die Leute kennen und erleben zu wollen, an die Stammtische zu fahren. Man muss einfach interessiert auch an Bürgern, an Menschen sein. Und, da reicht häufig nicht die intellektuelle Leistungsfähigkeit oder die rhetorische Fähigkeit und so weiter, sondern es geht ums Miteinander, ums Menschen.
Weil Sie rhetorisch sagen, Sprache ist wichtig, selbstverständlich in der Politik. Ist das etwas, was Ihnen genuin in die Wiege gelegt wurde? Also gehen Sie gerne mit Sprache um? Sind Sie zum Beispiel auch ein Literaturliebhaber? Und wenn ja, welche sind Ihre Geschmäcker?
Ja, die Sprache ist schon wichtig. Ich habe in meiner Zeit gelernt, dass man am besten so kommunizieren kann, wenn man mit Medien zu tun hat und seine Themen setzen will, dass man halt sagt, okay, man muss auch ein Stück weit so sprechen und formulieren, wie die Bild-Zeitung schreibt, auch mit ein bisschen Provokation und Selbstironie. Und dann ist man in der Lage, die Themen zu setzen.
Liegt Ihnen das, Selbstironie?
Ja, klar. Ich behaupte mal, ich bin ein auch humoriger Mensch.
Mhm.
Bei mir ist es selten so, dass meine Reden zum Beispiel oder Auftritte ausnahmslos wütend sind, sondern ich versuche natürlich auch zu transportieren, ja, es steht nicht gut ums Land, aber es gibt auch Hoffnung und es gibt auch manchmal Dinge, die sind lustig und die machen Mut und dieses positive Mindset, das müssen wir uns auch bewahren. Wenn wir das verlieren, dann geht man, glaube ich, irgendwann kaputt.
Also, ich sage Ihnen mal ehrlich, der Eindruck, den Sie bis jetzt für mich machen, ist, dass Sie sehr ruhig, sehr abgewogen sprechen, aber jetzt nicht gerade eine Pointe an die andere reihen.
Gut, deshalb machen wir ja auch gerade kein Wortlaut-Interview, sondern wir tauschen uns quasi ganz normal miteinander aus und Sie wollen mich als Mensch kennenlernen.
Ja.
Als Mensch bin ich ein ruhiger Typ. Und auch im Politischen gibt es natürlich Formate. Und wenn ich jetzt in Talkshows gehe, also nicht bei Welt-TV bin oder bei Frau Malschberger oder sowas, dann versuche ich ruhig und konzentriert unsere Standpunkte zu vertreten. Und das ist, glaube ich, schon etwas, womit sich auch der politische Wettbewerber und auch Journalisten manchmal schwer tun. Wenn ich jetzt auf dem Marktplatz stehe und da sind irgendwie ein paar tausend Leute, dass ich da nicht irgendwie wie im Seminar formuliere, ist auch klar.
Also ich musste eben lachen, weil Sie das so gesagt haben, in genau dem ruhigen Ton, der Ihre Gegner auf die Palme bringt. Ich habe diese Begegnung in Tübingen, wo Sie ja studiert haben, mit Boris Palmer neulich angeschaut im Fernsehen, wo man ja deutlich gemerkt hat, dass Sie in Ihrer freundlich ruhigen Markus Fronemeyer-Art den Boris Palmer wirklich dazu brachten, dass er vollkommen die Kontenance verloren hat und dann zum Schluss richtig pöbelte und explodierte. Wo kommt die Ruhe bei Ihnen her? Wie machen Sie das?
Gut, ich habe das jetzt 10 Jahre einmal durchgespielt, würde ich behaupten, und war nicht immer so ruhig. Und letztendlich ist es so, dass ich für mich gelernt habe, dass die politischen Wettbewerber zum einen sehr selten tatsächlich den Anspruch haben, sich mit uns inhaltlich auseinanderzusetzen und Journalisten leider ganz häufig gar nicht. Und man kennt ja die Situation, die Gespräche laufen im Grunde eigentlich immer ähnlich ab. Darum kommt die Ruhe vielleicht ein Stück weit auch aus einer Routine und der Einschätzbarkeit der Gesprächssituationen heraus. Also wenn wir zum Beispiel dieses Aufeinandertreffen mit Palmer nehmen, dann war mir ja irgendwo schon klar, die Idee von Herrn Palmer ist, einen da irgendwie zu entzaubern, zu zeigen, dass die AfD inhaltlich nichts anzubieten hat. Ich hatte gehofft, dass er jetzt nicht irgendwie eine Zitatesammlung mitbringt, weil da gab es ja und gibt es auch viel über ihn zu sagen. Und es war halt alles irgendwie sehr vorhersehbar, wie dieses Aufeinandertreffen abläuft. Und so sind auch die meisten Interviewsituationen. Ich denke da an den Besuch bei Frau Maischberger. Da hat man dann 3 Journalistinnen eingeladen. Alle 3 teilen eigentlich die ähnliche oder gleiche Meinung in Nuancen mit Unterschieden. Und dann war auch irgendwo klar, wie das Gespräch miteinander abläuft. Also mich überrascht da halt einfach nicht mehr ganz so viel. Und wir können ja auch, wir sind ja auch inhaltlich wirklich stark. Die AfD hat da was anzubieten. Und wenn wir ruhig unsere Argumente vortragen, auch freundlich mit dem Gegenüber sind, dann können wir eben, glaube ich, schon sehr konsequent unsere Punkte machen. Und die anderen machen es einem zugegebenermaßen auch häufig sehr einfach. Wenn ich mit dem Hagel und mit dem Özdemir auf einem Podium diskutiere, und es geht oft ja auch um Anstand, um das Zwischenmenschliche, was gerade Vertreter der Altparteien für sich ganz häufig im Besonderen in Anspruch nehmen. Und die werden dann gefragt, sagen Sie mal irgendwas Freundliches über Herrn Fronemeyer. Und keinem fällt was ein. Und ich tue mich ja nicht schwer damit, es bricht mir auch keinen Zacken aus der Krone zu sagen, was ich vielleicht am Gegenüber schätze oder gut finde oder was mir im Gespräch aufgefallen ist. Und wer schon Schwierigkeiten hat bei so einfachen zwischenmenschlichen Dingen, geht häufig ja auch mitteleuropäische Werte dabei, dass der dann beim Bürger verliert und man irgendwann den Eindruck hat, also das ist ja unhöflich, das liegt auf der Hand. Also es geht dann ganz wenig leider mittlerweile mehr noch um die Inhalte, sondern ganz stark um die Form.
Also Ruhe kann man trainieren, Ruhe und Coolness, die Sie ja wirklich an den Tag legen in solchen Situationen. Haben Sie da irgendeine Methode, so eine Art Selbstcoaching? Gibt es da irgendwelche Sätze oder Perspektiven, die Sie dann in Ihrem eigenen Schädel aufrufen, wenn dann so komische Situationen geschaffen werden, wo Sie genau wissen, aha, ich soll jetzt gegrillt werden, aha, die wollen mich jetzt also da reinlegen. Was denken Sie in solchen Fällen, um sich dann wieder abzukühlen?
Also ich hatte jetzt nie irgendwelche Rhetorikschulungen oder Seminare besucht, sondern ich versuche halt einfach authentisch zu sein. Und wenn solche Situationen auftreten, dann mache ich mir eben klar, dass ich alle Zeit der Welt habe, um meine Punkte zu machen und auch darauf einzugehen. Viele Journalisten in solchen konfrontativen Formaten versuchen einen ja auch immer wieder von Thema zu ziehen. Also es wird auch häufig so gearbeitet, sie bekommen eine Frage, ihr Gegenüber aus der anderen Partei kommentiert dann, was sie gesagt haben, dann kommt der Journalist und wechselt zum nächsten Thema. Und dann sitzen sie da und denken sich, oh, da hätte ich aber gerne noch was dazu gesagt. Und ich glaube, viele machen dann auch den Fehler, dass sich den Takt vorgeben lassen. Wenn ich den Eindruck habe, dass da noch mal was gesagt werden sollte oder irgendetwas unvollständig transportiert wird, dann nehme ich mir auch die Zeit und dann nehme ich mir auch heraus, nochmal auf das Vorherige einzugehen. Und das ist, glaube ich, was ich auch meinen Kollegen und auch Bürgern vielleicht mit Medien zu tun haben, nur raten kann. lassen sie sich da nicht unter Druck setzen, sondern nehmen sich die Zeit auch zu sagen, was sie sagen möchten. Und wenn sie einmal unterbrochen werden und dann zweimal und dann beim dritten Mal sollte man dann schon sagen, wollen Sie mit mir reden oder wollen Sie einen Monolog führen und so weiter. Wenn man das höflich macht, dann ist das ja auch alles gar kein Problem.
Habe ich das richtig verstanden? Sie haben kein professionelles Coaching jemals bekommen? Das hat doch eigentlich jeder Politiker.
Ich habe, glaube ich, einfach auch nicht die Zeit dafür. Wer meinen Weg in der Partei in den letzten Jahren verfolgt hat, der kann, glaube ich, nüchtern festhalten, da war eigentlich immer Vollgas. Und wenn Sie permanent im Einsatz sind und für die Partei wirken, dann haben Sie eigentlich auch gar nicht die Zeit zu sagen, also weiß ich nicht, da kommt jetzt einmal die Woche jemand vorbei und übt das mit einem. Das ist auch, glaube ich, was Gutes, weil vielleicht würde man dann auch gar nicht mehr so authentisch sein. Man muss, glaube ich, schon auch im Politischen einfach sagen, okay, ich trete so auf, wie ich bin und ich kommuniziere auch so, wie es mir halt liegt und das ist ganz wichtig. Also wenn Leute den Eindruck haben und nicht nur den Eindruck, wenn sie es sehen und erkennen können, dass die Person, mit der sie gerade zu tun haben, dafür brennt, einfach auch so ist, dann ist das wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn man mit jemandem zu tun hat, von dem man den Eindruck hat, da ist jeder Satz auswendig gelernt und einstudiert, dann stößt das eher ab. Beim Hagel ist das zum Beispiel so, muss ich ganz offen sagen, bei dem habe ich oft den Eindruck, wenn ich dem begegne, dass da eigentlich jemand anderes gerade spricht. Also da wirkt doch für mich alles relativ geplant, auswendig gelernt.
Also nur zum Verständnis für unsere Hörer, das ist der CDU-Konkurrent um das Amt des Ministerpräsidenten jetzt bei der Baden-Württemberg-Wahl. Keiner kennt ihn außerhalb von Baden-Württemberg, deswegen sage ich es dazu. Seit wann wissen Sie, dass öffentliches Auftreten, also öffentliches Reden, Ihr Ding ist?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte es eigentlich nie so richtig geplant. Hatte eigentlich auch nie eine politische Karriere geplant oder in Betracht gezogen. Ich wollte eigentlich immer Jugendrichter werden. Und das eine kam zum anderen. Man wurde ja durch den Parteibetrieb dann auch mehr oder weniger dazu gezwungen, ab und an vor Menschen zu reden. Und spätestens nach dem Einzug in den Bundestag, der übrigens damals noch gar nicht so wahrscheinlich war, da stand die Partei zeitweise irgendwie bei 4-6%. Und es war wichtig, Vertreter für die Wahlkreise zu finden. Und spätestens danach musste man dann natürlich regelmäßig auch sich politisch äußern und einlassen.
Der Richtertraum, der reimt sich natürlich mit dem Jurastudium. Wieso aber Jugendrichter speziell?
Weil mich natürlich immer auch die Entwicklung junger Menschen interessiert hat. Und ich glaube, dass es da schon ganz wichtig ist, und auch immer war, dass man versucht, von staatlicher Seite aus Verantwortung zu übernehmen. Damit meine ich, dass mir damals schon sehr stark aufgefallen ist, dass was schiefläuft. Also wenn Sie da junge Menschen haben, die auf die falsche Bahn geraten und die Antwort darauf ist, wir machen da gar nichts, weil in unseren Strafvollzugsanstalten, die ja auch eine Besserung haben und bewirken sollten, und das Erzieherische im Jugendstrafrecht auch im Vordergrund stehen sollte. Wenn Sie da schon sagen, da machen wir nichts, weil dann ist man in der JVA einer höheren kriminellen Energie ausgesetzt, ist schon irgendwo die Bankrotterklärung gewesen. Noch eine Motivation für mich zu sagen, da muss aber was gemacht werden, weil die Perspektive meiner Meinung nach auch völlig falsch ist, weil man hier vom Täter aus die ganze Zeit denkt und nicht aus einer Position des Opfers. Und eigentlich müsste man sagen, der Schutz der Gesellschaft hat einen höheren Rang und Stellenwert wie der Täterschutz. Und das ist schon etwas, was mir da immer aufgestoßen ist und missfallen hat. Ich bin jemand, der sehr früh, auch im ländlichen Raum, mit den Schwierigkeiten beispielsweise von illegaler Migration konfrontiert wurde und der gesehen hat, zu was das Ganze führen kann, wenn man sich als Mehrheitsgesellschaft quasi hier ergibt. Ich habe Situationen erlebt, in denen damals schon, also Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre im ländlichen Raum Schüler mit beispielsweise katholischem Glauben auf die Knie gehen mussten gegenüber junger Muslime aus dem arabisch-islamischen Kulturkreis. Und das macht schon was mit einem. Da überlegt man sich, was hier eigentlich schiefläuft.
Ich komme nochmal zurück zur Sprache. Ich hatte Ihnen eine Frage gestellt, davon sind wir leider abgekommen, nämlich nach Ihren literarischen Interessen. Was ist denn sozusagen für Sie der Bildungsschatz? Was lesen Sie oder haben Sie gern gelesen?
Oje. Also tatsächlich eher Fachliteratur. Da hatte ich mich für Carl Schmitt interessiert und weniger jetzt vielleicht irgendwie so Unterhaltungsliteratur und Modernes. Das war nie so das, was mich abgeholt hat. Was mich tatsächlich immer bewegt hat und was ich sehr spannend fand, war auch russische Literatur.
Ah ja.
Ich finde das ganz spannend. Das hat so eine so unheimliche Lust am Leben, aber auch ein Stück weit wird Schwermut und Drama transportiert. Und das fand ich immer ganz spannend.
Sprechen Sie eigentlich Russisch mit Ihrer Frau?
Nein, ich bin da viel zu schlecht.
Oder sie ist zu gut?
Klar, aber ich verstehe teilweise, was gesagt wird, aber sprechen eher nicht.
Welche anderen Sprachen sprechen Sie?
Ich hatte einen Leistungskurs in Spanisch. Fand ich immer sehr, sehr schön. Und klar, Englisch, Deutsch.
Also, wenn es jetzt kein Bücherschrank voller Romane ist, sind Sie ein musischer Mensch? Also im Sinne von Kunst interessiert, gehen Sie gerne ins Museum oder ins Konzert?
Ja, also tatsächlich Museen, Konzerte und dann aber eher Klassik. Und da komme ich leider viel zu selten dazu, aber Sie wissen natürlich auch, dass wir in Baden-Baden eine sehr schöne Anlaufstelle dafür haben.
Klar.
Und wenn es meine Zeit zulässt, gehe ich auch ganz gerne nach Baden-Baden, ins Festspielhaus und ja.
Also das ist der Basso Continuo zu allem, was wir hier besprechen. Markus Fronemeyer hat keine Zeit. Ne? Das ist aber auch einfach so, das verstehe ich. Mal was ganz anderes. Im Februar vor 6 Jahren, da waren Sie gerade 20, Ende 20, da kam etwas über die Welt, von dem wir heute wissen, dass es die größte denkbare politische Lüge war. Ein gigantisches Verbrechen, an dem alle Staatsorgane, Medien und Gerichte mitgewirkt haben. Sie ahnen, wovon ich rede. Natürlich diese Covid-Inszenierung. Wie haben Sie das erlebt?
Also am Anfang war ich verunsichert. Das muss ich ganz offen sagen. Ich hatte den Eindruck, dass hier irgendwie die neue Pest über uns gekommen ist. Ich kann mich noch ganz gut an eine Szene erinnern. Ich war mit der Familie hier in Lien und es war ja so, dass ich dann gerade in den ersten Tagen keiner mehr so richtig auf die Straße traute. Es Hamsterkäufe gab und ich bin dann Richtung Hauptbahnhof gelaufen und kam mir ganz mutig vor. Es war nichts los, die Straßen waren leer, keine Autos unterwegs und dann kam ich da am Hauptbahnhof an und habe gesehen, wie dort irgendwie einer zusammenbrach und der Notarzt gekommen ist und ich habe dann ganz panisch zum Handy gegriffen und telefoniert und meinte, um Gottes Willen, jetzt geht es los, so in die Richtung, ja. Jetzt war das aber halt, ist ja eigentlich in Berlin irgendwie normal, eine Person, die Drogen missbraucht.
Ja.
Und das fand ich so, das ist so eine Episode, an die ich mich ganz gut erinnern kann. Meine Mission war quasi, am Hauptbahnhof in der Apotheke damals, ich glaube, Desinfektionsmittel zu organisieren. Also ich glaube, dass viele am Anfang schon sehr irritiert waren. Was ist das? Was kommt da auf uns zu?
Und wie sind Sie dann aufgewacht, sage ich, oder wo haben Sie die Informationen dann bekommen, dass es doch anders ist?
Gut, wir haben uns ja dann als Partei auch in den ersten Wochen sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und ich sag jetzt mal so, die letzten Beweise waren ja dann auch, wie gehen eigentlich die Altparteien damit um? Also wenn Regierungspolitiker ihnen den ganzen langen Tag erzählen, dass wir wie die Fliegen sterben werden, aber im Deutschen Bundestag dann, wenn die Medien nicht da sind und der Bürger es nicht sieht, irgendwie am Casinotisch stehen und gemütlich miteinander Bierchen trinken, was zu diesem Zeitpunkt für alle Bürger da draußen im Grunde nicht möglich war, was undenkbar gewesen wäre, ja, wenn die das dann in ihrer eigenen, ich sag jetzt mal, Lebensrealität munter durchziehen, dann merkt wahrscheinlich auch der Letzte, dass hier irgendwas nicht stimmt und die Schieflage besteht.
Aber was glauben Sie, woher haben die gewusst, dass es doch ganz anders sei?
Also ich glaube, dass damit am Anfang eine gewisse Hysterie einherging, dass die Regierungspolitik dann Maßnahmen veranlasst hat und nachdem man sich dann auch gesundheitlich und wissenschaftlich stärker damit auseinandergesetzt hat, haben sie erkannt, dass sie hier offenbar einen falschen Weg beschreiten. Jetzt können sie in der Politik immer, wenn sie auf dem falschen Weg sind, zwei Sachen machen: umkehren, das passiert höchst selten, oder sie gehen den Weg konsequent bis zum Ende und versuchen durch die Konsequentheit im Handeln darüber hinwegzutäuschen, dass sie eigentlich falsch liegen.
Zurückgeblieben sind tiefe seelische Verletzungen bei vielen Menschen. Unter anderem gehört es zur DNA unseres Radios. Wir sind ja gegründet in dieser Zeit, um Trost zu spenden eigentlich, weil die Menschen verzweifelt sind an der Erkenntnis, dass hier etwas stattfindet, was man sich in einem Rechtsstaat und in der, ich sag mal, gemütlichen Bundesrepublik im Verhältnis zu anderen Ländern ja immer noch relativ gemütlich, nicht hat vorstellen können. Da sind Welten zusammengebrochen und daran sind viele so wund geworden, dass da nichts ist mit Verzeihen. Wie ist das mit Ihrer Verzeihensbereitschaft?
Also Verzeihen kann eigentlich immer erst dann einsetzen oder auch meinetwegen diskutiert werden, wenn das, was passiert ist, aufgearbeitet wurde. Zur Wahrheit gehört ja, zumindest aus meiner Sicht, dass diese Corona-Zeit bisher nicht aufgearbeitet worden ist. Und wenn eben nicht umfangreich und viel zu wenig. Und wir als AfD haben deswegen ja auch immer gesagt, was wir brauchen, ist eigentlich landesweit und auch bundesweit Corona-Untersuchungsausschüsse. Diese ganze Zeit muss aufgearbeitet werden und auch die politischen Verantwortungsträger müssen klar benannt werden. Und im Zweifel, ja, müssen auch die zur Rechenschaft gezogen werden, weil Sie sagen es ja richtig, was man damals an Leid und Isolation über Menschen, aber gerade auch gegenüber den Jüngsten unserer Gesellschaft zugemutet hat, das ist schon etwas Einmaliges, was sich viele hätten so nicht vorstellen können. Ich meine, es gab damals Kinder, die nicht in den Kindergarten gehen konnten, die nicht beschult worden sind. Es gab unter Kindern und Jugendlichen das Thema Vereinsamung, etwas, was man sich davor so hätte nicht vorstellen können. Es war für viele, viele Bürger auch schwierig, in dieser Zeit, wenn sie mit der Familie, mit den Freunden Zeit verbringen wollten, wurde es ja im Grunde verunmöglicht. Und ich glaube, das Allerschlimmste ist für diejenigen gewesen in der Zeit, die Abschied nehmen mussten, die nicht Abschied nehmen konnten von ihren Liebsten, weil es einfach von staatlicher Seite aus nicht zugelassen worden ist. Und das ist schon etwas, das kann man wahrscheinlich nie wieder gut machen.
Und es haben ja alle Staatsorgane, wie ich eben sagte, mitgewirkt, Medien und Gerichte. Und ich habe noch eins vergessen, nämlich die Kirchen. Das führt mich zu der Frage, wie ist denn Ihr Verhältnis zur Kirche einerseits, aber auch zum Christentum andererseits?
Gut, ich würde sagen, die in Anführungszeichen konventionellen Kirchen, die Landeskirchen, die sind mir sehr fremd geworden. Das hat für mich auch nicht mehr viel mit Christentum, mit Glauben zu tun. Das sind politische Akteure, die sich in den Parteienwettbewerb einmischen, die auch versuchen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Gesellschaft politisch zu beeinflussen und zum, wie ich finde, Nachteiligen gestalten. Und darum habe ich zumindest meinen Halt in der Orthodoxie gefunden. Viele finden Halt in Freikirchen. Und das ist etwas, was jeder sich ausmachen muss. Aber ich glaube, dass zumindest die orthodoxe Kirche eine sehr gesunde Kirche ist, die eigentlich nicht den Anspruch vertritt, politisch zu sein. Das war mir ganz wichtig. Das ist grundsätzlich etwas, was mir wichtig ist, dass man Menschen auch den Raum gibt, mal unpolitisch zu sein. Dass man nicht darauf achtet, welche Partei wählt der jetzt am Sonntag, welches Parteibuch hat jemand, sondern dass man Menschen als Mensch sieht.
Genau das ist ja die Absicht unserer Sendereihe. Haben Sie da eine orthodoxe Gemeinde in Ihrer Nähe, wo Sie regelmäßig hingehen?
Also regelmäßig, da wären wir beim Thema Zeit. Ja. Das kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen. Ich setze mich damit auseinander, ich lese viel. Und immer dann, wenn es Gelegenheit gibt, besuche ich natürlich auch gerne orthodoxe Kirchen. Es gibt sicherlich den einen oder anderen orthodoxen Priester, den ich sehr schätze, wenn Gespräche stattfinden können, wenn man miteinander die Gelegenheit hat, auch mal Zeit zu verbringen. Aber dieser regelmäßige Ablauf, den kann ich zugegebenermaßen nicht gewährleisten.
So, jetzt haben Sie mir die ganze Zeit einen so abgewogenen Eindruck gemacht, wie man sich's von einem Landesvater, auch wenn er nur 35 Jahre alt ist, nur wünschen kann. Aber auf der anderen Seite fehlt ein bisschen das dionysische Element. Sie haben vorhin mal erwähnt, Vespern sei ja auch mit Hinblick auf Ihre Körperlichkeit sichtbar, also dass Sie gerne essen. Jetzt frage ich mal, ja, wie ist das? Essen Sie wirklich gerne? Und wenn ja, was? Und kochen Sie selbst?
Ich liebe es. Das ist etwas, was mir tatsächlich auch Ausgleich gibt. Ich lade sehr gerne dann fremde Gäste ein, bekoche die hoffentlich gut. Das bringt mich einfach runter. Das ist etwas, bei dem ich entspannen kann. Und ich würde es nicht behaupten, dass die Körperlichkeit vor allem durchs viele Essen kommt, sondern das hat, glaube ich, aufgrund der Tätigkeit mit der mangelnden Bewegung zu tun manchmal. Bei vielen übrigens. Viele, die hierher kommen in den Betrieb, die sehen nach 2-3 Jahren nicht mehr so aus wie bei ihrer Ankunft. Und das ist ein anderes Thema, wo man, glaube ich, tatsächlich auch hier mal was machen müsste oder mehr Gelegenheit sich geben müsste. Aber das Thema Essen, Kochen, das ist mir schon wichtig. Das bringt die Leute auch zusammen. Wobei man ja eigentlich sagt, dass Vespern zumindest aus der Perspektive eines Schwaben im Privaten stattfindet. Alleine und nicht mit anderen.
Aber mit der Familie oder nur ganz allein?
Also ich würde sagen, im Idealfall mit der Familie. Aber es ist tatsächlich so, Sie haben vorhin gefragt, was lesen Sie gerne? Das habe ich vergessen. Ich lese natürlich auch ganz gerne mal Kochbücher. Und Kochbücher, in denen nicht nur ein Rezept steht, sondern Kochbücher, die auch den Anspruch haben, so ein bisschen die Kultur mitzuvermitteln. Und ich suche ganz gerne ab und zu, wenn ich nochmal dazu komme, auf dem Flohmarkt oder sowas, im Trödelmarkt, da gibt's häufig alte schwäbische Kochbücher und da wird so ein bisschen auch die Tradition vermittelt. Und was ich da zumindest lese, ist, dass der Schwabe quasi ja im Alleinsein beim Vespern aufgeht.
Zum guten Essen gehört ja auch ein guter Wein, jedenfalls in unserer Kultur. Was ist Ihr liebstes Gewächs?
Ja, Wein natürlich, aber beim Thema Wein, da würde ich jetzt tatsächlich mich nicht mal festlegen lassen wollen, weil Sie wissen ja, es gibt bei uns Württemberger Weine, es gibt aber auch badische Weine und auch wenn Cem Özdemir und Manuel Hagel das manchmal vergessen, Baden-Württemberg hat halt auch Baden. Und beide übertreffen sich ja gerade im Schwäbisch-Schwätzen. Und deswegen würde ich jetzt heute aus politischen Gründen keine Angaben zum Thema Wein machen wollen.
Unglaublich. Alles ist Politik. Wenn Ihre Frau kommt und sagt, Schatz, ich möchte gern mal ein Wochenende Wellness haben, dann sagen Sie natürlich, ich habe keine Zeit. Aber wenn es denn dazu käme, was ist Wellness für Sie? Wie würden Sie das machen?
Was ist Wellness? Ich glaube, für mich ist eigentlich Wellness, wenn man einfach die Gelegenheit hat, Zeit zu verbringen. Insbesondere aus meiner Perspektive Zeit mit den Kindern. Also das ist für mich unglaublich wertvoll. Und da geht es gar nicht so darum, dass man jetzt irgendwie in ein fancy Hotel muss oder irgendwie groß was tun, sondern wenn man sehr viel Stress hat, vielerwegs ist, dann ist es irgendwann Luxus, einfach mal daheim sein zu können.
Herr Frohnmeier, vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Machen Sie es gut.
Das war die Sendung Persönlich im Kontrafunk. Die Fragen stellte Burkhard Müller-Ulrich.